Herzlich willkommen zu den Business Turbos. Mein Name ist Philipp Semmelroth. Heute möchte ich mit dir in dieser Folge darüber sprechen, dass deine größte Stärke wahrscheinlich das größte Defizit in deiner Firma ist. Tatsächlich möchte ich dich einfach dafür sensibilisieren, dass du aufpasst, dass dein Unternehmen nicht an den Dingen leidet, die du besonders gut kennst und kannst. Weil tatsächlich ist das eine Sache, die gerade im Mittelstand ein riesiges Problem ist und der ein oder andere merkt das einfach viel zu spät. Folgendes: Es ist doch so, wenn du dein Unternehmen gründest, bist du ja im Prinzip irgendwann mal die Nummer eins. Das heißt, die einzige Person in dieser Firma, die von A wie Akquise bis Z wie Zahlungseingangskontrolle alles im Unternehmen macht. Du fängst an, irgendwie an irgendwas rumzutüfteln. Meistens startet man ja aus irgendeinem technischen oder, ich sag mal, fachlichen Background raus, hat irgendein Problem identifiziert, was Leute nervt, hat irgendeine Lösung gefunden, die richtig gut funktioniert, fängt jetzt an, über diese Lösung nachzudenken, vielleicht auch den ein oder anderen Testleuten im direkten Bekanntenumfeld damit zu helfen. Und dann spricht sich das ein bisschen rum, man kommt mit Leuten in Kontakt und weil man ja selber so Feuer und Flamme für die Dinge ist, die man so tut, kommt dann auch immer wieder einer und sagt, hey, das ist spannend, das hätte ich auch gerne, wie läuft das genau ab? Und plötzlich ist es einfach schwieriger, sowas nicht zu verkaufen, als es zu verkaufen, weil der Gesprächspartner durch die eigene Begeisterung angesteckt schon so on board ist, dass er sagt, ich will das auch. Und dann wird im Endeffekt einfach der erste Auftrag generiert, der zweite Auftrag generiert, der dritte Auftrag generiert. Und irgendwann sind vielleicht so viele Aufträge da, dass es gar nicht mehr möglich ist, die alle abzuarbeiten, weil tatsächlich bist du ja nach wie vor in diesem Szenario alleine, musst irgendwie alles gleichzeitig machen. Da sind Leute, die wollen immer wieder mit dir sprechen, weil sich rumgesprochen hat, dass du einen guten Job machst und ein gutes Problem lösen kannst und ein anderer sagt, ich brauche dich aber jetzt hier vor Ort, weil das läuft jetzt hier noch nicht oder hey, ich habe das bei dir gekauft, kannst das bei mir umsetzen und dann führt das im ersten Schritt natürlich dazu, dass du häufig einfach deutlich länger arbeitest, als das vielleicht geplant war. Und dann bist du vielleicht auch am Samstags und Sonntags noch in der Firma. Alles völlig normal. So, jetzt ist aber dann irgendwann der Punkt gekommen, wo der eine oder andere dann sagt, boah, ich schaffe das nicht mehr alleine. Ich glaube, ich muss mal jemanden einstellen. Und dann stellst du jemanden ein und gerade zu Beginn ist es natürlich sehr, sehr schwer, weil wenn du dann jemanden einstellst, hast du ja häufig gar nicht die Möglichkeit, diese Person vernünftig einzuarbeiten. Weil diese Person, die dann neu an Bord kommt, von der erhoffst du dir ja, dass sie dich entsprechend unterstützen wird. Du hoffst ja, dass sie dir zur Seite steht und dass sie einfach genau wie du alles gibst, damit die Kundenanfragen professionell bearbeitet werden und so weiter. Das Problem ist aber, dass wenn jetzt deine Firma vielleicht in dem Szenario schon eine ganze Zeit lang am Markt ist, du natürlich schon sehr viele Erfahrungswerte gesammelt hast, diese neue Person nichts davon hat. Und das heißt also, du kannst dich nicht darauf verlassen, dass die selber Lösungswege finden wird, weil die muss ja jetzt erstmal von dir sozusagen daran geführt werden, wie soll denn ein bestimmtes Thema in deiner Firma abgearbeitet werden, damit auch für den Kunden im Prinzip keine Irritation entsteht, weil der Kunde will ja gerade im Dienstleistungsbereich häufig ein riesiges Problem. Der will ja nicht, dass immer dann, wenn der Mitarbeiter A kommt, ein anderes Vorgehen erlebbar ist als bei B. Du musst ja irgendwie schaffen, gerade bei Dienstleistungen, dass du bestimmte Vorgehensweisen so weit standardisierst, dass der Kunde nicht Kunde eines einzelnen Mitarbeiters ist, sondern im Prinzip Kunde des Systems. Weil sonst hast du ja im Prinzip auch das Problem, dass wenn ein Mitarbeiter die Firma verlässt, dann nimmt der entsprechende Kunden mit. Und wenn er die Kunden mitnimmt, dann sind sie weg. Und das ist halt schwierig. Wenn der Kunde aber das Gefühl hat, naja gut, ich meine, es war zwar schade, dass jetzt Herr Müllermann, Mustermann oder was hier, der mich jahrelang gut betreut hat, sich entschieden hat, in dieser Firma nicht weiter zu arbeiten, weil ich mit dem echt immer gerne Kontakt hatte, war immer ein super Typ, hat immer gut mit mir auch zusammengearbeitet und die Abstimmung war top, der kannte ja alles und so weiter. Aber letztlich habe ich ja gesehen, dass auch die anderen, die da alle kommen, genauso arbeiten. Die haben die gleiche Dokumentation, die haben die gleiche Vorgehensweise, die sind auch genauso höflich und. Das heißt also, ich bin im Endeffekt in der Firma gut aufgehoben, dann hat der Kunde auch keine Motivation zu wechseln, weil er fühlt sich ja einfach besser aufgehoben. Das siehst du ja auch teilweise vielleicht in der eigenen Rolle. Ich möchte ja einfach nur ein Beispiel dafür nennen. Wenn du jetzt, sagen wir mal, zu irgendeiner Burgerkette gehst, lassen wir mal die Namen weg. Du gehst zu irgendeiner Burgerkette und sagst, ich finde einfach die Art und Weise, wie sie Burger machen, ja okay. Das, was da in dem Karton ist, passt nie zu dem Bild und so weiter. Aber der Geschmack ist konstant, der Zubereitungsgrad ist identisch. Das Fleisch auf dem Burger ist nicht mal zu durch und mal zu wenig durch. Es ist irgendwie immer gleich und du hast dich damit einfach angefreundet. Dann ist es ja irgendwann so, wenn da ein Mitarbeiter wechselt, dann denkst du, ja gut, ist halt weg, kommt halt ein anderer. Ich werde aber weiter in dem gleichen Laden essen, weil tatsächlich der ganze Prozess einfach funktioniert. Der Prozess funktioniert personenunabhängig und deshalb ist es für dich egal, wer den macht. Und wenn das in deinem Unternehmen erreicht wird, dann hast du natürlich einfach einen ganz großen Vorteil, dass du einfach die Kunden ans System und damit ans Unternehmen bindest und nicht an die einzelnen Personen. Dadurch reduziert sich das Risiko einfach der Abwanderung, wenn Mitarbeiter in deinem Unternehmen sozusagen nicht mehr zur Verfügung stehen. So, jetzt ist aber so, damit du ja so ein System entwickelst, brauchst du ja erstmal feste Strukturen. Die hast du aber ganz zu Beginn ja nicht. Und jetzt ist da jetzt einfach so, ganz am Anfang kommt dann ja irgendeiner und du denkst, ah, der wird das schon hinkriegen, aber dann stellst du relativ schnell fest, Ja, eigentlich ja nicht. Du hast dann aber auch nicht die Zeit, den professionell einzuarbeiten. Dann nimmst du den vielleicht mal bei dem einen oder anderen Job mit und denkst, ach, der soll mir mal ein bisschen zugucken, da wird er das schon lernen. Aber wenn du so die Leute an Bord holst, hast du natürlich das Problem, dass die Leute dann teilweise auch nicht alles mitbekommen haben, was du machst, dass Zuschauen nicht das gleiche ist wie selber machen, dass sie es dann zwar vielleicht mal gesehen haben, aber immer noch nicht können, dass sie sich vielleicht auch nicht sicher fühlen in dem Thema. Und ein anderes Problem, was auch noch entsteht, ist, wenn du neue Leute mit zu bestehenden Kunden nimmst und die da offensichtlich als, ich sag mal, ahnungslos vorstellst, so nach dem Motto, hey, das ist der neue Kollege, der ist jetzt ganz neu bei uns, der muss jetzt mal sehen, wie wir das hier machen und so weiter, der soll sich das alles mal angucken, ich würde ihm das gerne mal hier bei Ihnen zeigen, der wird mir heute mal über die Schulter schauen, weil perspektivisch soll er diese Aufträge auch dann übernehmen und so weiter, dann speichert der Kunde ja schon mal ab, okay, Profi und Amateur. So, wenn du dann irgendwann diesen Kunden nicht mehr betreuen willst, weil du einfach sagst, ich habe ja jetzt Personal eingestellt, ich schicke jetzt meinen neuen Mitarbeiter dahin, dann wird der Kunde ja nicht vergessen, dass der, der jetzt heute sozusagen zum vollen Stundenlohn zu ihm kommt, vor 2 Monaten noch völlig ahnungslos war. Und dann denkt er sich, warum soll ich jemanden, der vor 2 Monaten noch völlig ahnungslos war, denselben Stundenlohn bezahlen, wohingegen mein primärer Ansprechpartner, der mich vielleicht die vorigen 2 Jahre perfekt betreut hat, im Prinzip für denselben Preis verfügbar war. Und im Endeffekt natürlich auch wirklich in allen Themen drin ist. Und das weiß ich ja auch, weil ich das 2 Jahre beobachtet habe. Bei dem anderen bin ich ja gar nicht sicher, ob der wirklich schon alles weiß und ob ich da wirklich auch die gleiche Qualität an Betreuung bekomme. So, das heißt also, du musst da auf verschiedene Sachen achten. Übrigens auch ein kleiner Hinweis, wenn du dann irgendwann anfängst, Personal einzustellen und du früher selber die Dienstleistung gemacht hast, pass auf jeden Fall deinen Stundensatz so weit an, dass du plötzlich teurer bist. Weil wenn du einfach mal 25% oder 50% teurer bist als alle anderen, dann reduziert sich der Wunsch von vielen Kunden automatisch, immer alles weiter mit dir zu besprechen, weil die einfach dann denken, also wenn ich so viel Geld spare, wenn ich das einfach über einen Kollegen abbilden lasse, und das dann auch tatsächlich funktioniert, dann werden die einfach früher bereit sein, auch mal mit Kollegen von dir zu arbeiten, was dich halt entlastet, weil dein Ziel darf gar nicht sein, dich zu einem höheren Stundensatz zu verkaufen, sondern dass im Endeffekt das Ganze ohne dein Mitwirken funktioniert, weil das ist ja die Grundlage für richtiges Wachstum. So, jetzt ist aber so, du hast jetzt also diesen neuen Kollegen da, jetzt hast du ihn nicht richtig eingearbeitet und so weiter, der hat so ein bisschen sich was abgeschaut und irgendwann, meinetwegen, hat er dann auch irgendwie Fuß gefasst und kriegt jetzt auch ein paar Sachen hin. Dann seid ihr jetzt zusammen unterwegs und du machst ein bisschen was und der macht ein bisschen was und dann kommen auch wieder neue Aufträge rein und dann hast du halt im Endeffekt einfach das Problem, dass du irgendwann nochmal einen Kollegen brauchst und dann stellst du nochmal einen Kollegen ein und dann nochmal einen Kollegen und dann bist du irgendwann mit 5, 6, 8, 10, 12 Leuten unterwegs und dann hast du aber immer noch häufig keine festen Strukturen. Du bist immer noch kein guter Chef. Du hast immer noch keinen wirklichen Plan vom Delegieren. Du steuerst immer noch zusätzliche Hände, als wirklich, dass du Entscheidungskompetenz rausgibst. Dazu habe ich ja eine separate Podcast-Folge gemacht. Werde besser im Delegieren und so weiter. Vielleicht hörst du da nochmal rein, wenn du die bisher noch nicht gehört hast. Und ansonsten siehst du das einfach nochmal hier als Erinnerung und überprüfst, habe ich mich da in dem Bereich eigentlich schon verbessert oder steht das immer noch auf einem meiner, müsste ich irgendwann mal machen, wenn ich denn doch nur mal Zeit hätte, Liste. Weil denk dran, Umsatz kommt von Umsätzen, Ergebnisse kommen vom Machen. Immer nur tolle Ideen sammeln bringt gar nichts. Du musst zwischendurch auch einfach mal ein bisschen Ergebnisse schaffen, Sachen auf den Weg bringen und dann prüfen, klappt es direkt und wenn nicht, feinschleifen und dann einfach so weit festigen, dass es irgendwann auch tatsächlich dann zur Routine wird. Aber hier ist es eben so, wenn du dann also zum Beispiel so eine Struktur hast, du hast jetzt 10, 12 Leute da und alle sind auch irgendwie im Thema, alle verstehen irgendwie, was die Kunden brauchen, alle wissen auch ungefähr, wie das Ganze umgesetzt wird. Jeder ist auch in irgendeiner Form so ein bisschen im Thema, was der Kollege links und rechts macht, sodass, wenn mal einer krank wird, nicht direkt das ganze Unternehmen stillsteht und alles funktioniert so irgendwie so ein bisschen, dann ist es häufig so, dass diese Sachen, die funktionieren, deine Aufmerksamkeit ja gar nicht mehr bekommen. Weil alles, was funktioniert, kommt irgendwie nicht mehr auf deinen Tisch. Da finden plötzlich Gespräche zwischen Kunden und Mitarbeitern statt, in denen bist du nicht mehr involviert. Da gehen plötzlich Rechnungen rein und raus, die werden aber bezahlt, da bist du nicht mehr involviert. Da gibt es plötzlich kleinere Bestellungen, die dann aber auch keine Reklamationen auslösen, weil die einfach alle perfekt passen. Da bist du nicht mehr involviert. Dann werden irgendwelche Jobs erledigt und die Mitarbeiter setzen das vernünftig um. Du hast zwar mitgekriegt, dass der Mitarbeiter beim Kunden ABC war, aber das hat halt das funktioniert, was du daran festmachst, dass sich keiner beschwert hat. Und dann hast du da auch keine Detailkenntnisse mehr und kümmerst dich um deine anderen Sachen. Und dann ist es ja eben so, dass du immer nur dann sozusagen einschreitest, wenn irgendwas wieder mal nicht nach Plan läuft. Das heißt, irgendwann kommst du ja von dem, was du früher gemacht hast, zu dem Punkt, dass du alles das machst, was in irgendeiner Form eskaliert ist. Weil tatsächlich in kleineren Strukturen ist ja häufig auch so, dass die Kunden, wenn irgendwas in die Hose gegangen ist, immer direkt den Chef sprechen wollen. Und viele von euch da draußen, die jetzt diesen Podcast hören, haben dafür ja gar keinen Mechanismus. Ja, also ich habe ja zum Beispiel irgendwie die Gespräche mit mir später dann einfach abgelehnt und meine Disponentin hat den Kunden dann immer gesagt, Herr Kunde, warum genau wollen Sie denn mit Herrn Semmelroth sprechen? Ja, es geht um den Vorgang so und so. Und dann hieß es, aber Herr Kunde, der Herr Semmelroth kennt den Vorgang gar nicht. Der war doch gar nicht dabei. Ich habe den Vorgang geplant. Kollege A hat diesen Vorgang ausgeführt. Sie können gerne mit uns darüber sprechen. Aber der Herr Semmelroth ist ja gar nicht im Thema. Ja, aber Sie schreiben doch alles in irgendwelche Ticketsysteme. Sie haben doch alles dokumentiert. Der wird sich doch da einarbeiten können. Ja, Herr Kunde, könnte der, macht er aber nicht. Weil der sagt einfach, wir sollen die Sachen, die wir verbocken, selber gerade ziehen. Deshalb geben Sie mir doch einfach mal die Chance. Erzählen Sie mir doch mal, was konkret ärgert Sie, was funktioniert nicht, was braucht nochmal irgendwie Nachbesserung und vielleicht finden wir da eine Lösung. Ja, und dann sind die Leute einfach nicht zu mir durchgestellt worden. Das ging so weit, dass auch meine Disponentin zum Beispiel autorisiert war, direkt Gutschriften zu zahlen oder auch zu autorisieren. Heißt also konkret, wenn ein Kunde sagt, ja, ich bin da überhaupt nicht einverstanden hier, ich möchte diese, keine Ahnung, Position A, B, C da gar nicht bezahlen. Da hat sie gesagt, um welche Position geht es genau, welche Summe ist das, alles klar, okay. Und dann hat sich das eben angeschaut und dann in vielen Fällen einfach gesagt, passen Sie auf, dann machen Sie jetzt Folgendes, überweisen Sie den Rest der Rechnung, ziehen Sie diese aus Ihrer Sicht kritische Position einfach ab, schreiben Sie einfach gekürzt in Absprache mit Frau Heidebrecht und dann ist die Sache einfach erledigt. Und dann sind die Kunden natürlich ganz zu Beginn, wenn sowas passiert, völlig irritiert, weil die denken, ja Moment, da kann doch nicht so eine einfache Mitarbeiterin jetzt hier irgendwelche Rabatte raushauen und so weiter. Aber vielleicht lässt er sich dann darauf ein, stellt fest, hey, es kommt keine Mahnung, es gibt keinen Stress, der Semmelroth in meinem Fall ruft gar nicht an und schimpft auch nochmal. Und dann denkt er, wow, cool, das hat aber gut geklappt. Und ich habe dann im Endeffekt einfach viel Zeit gespart, weil tatsächlich ist ja so, überleg das doch mal, wie es in deiner Firma läuft. Vielfach ist es doch so, Kunde hat irgendwie ein Problem, Geschäftsvorfall eskaliert, Kunde will irgendwas nicht bezahlen oder eventuell eine Gutschrift haben, dann geht das vielleicht vom Kunden zu irgendeinem Mitarbeiter in deinem Unternehmen, der bespricht das mit noch einem anderen Mitarbeiter im Unternehmen, die bereiten das zusammen vor, dann besprechen sie das mit dir, dann gibst du denen irgendwelche Ideen, dann rufen die den Kunden wieder an, dann klappt das oder dann klappt das nicht. Irgendwann hast du den Kunden selber am Telefon, dann musst du den ganzen Sachverhalt nochmal eine Dreiviertelstunde durchsprechen und wenn du dann mal überlegst, wie viel Arbeitszeit auf deiner Seite investiert wurde und wenn du mal ausrechnest, was ein Mitarbeiter pro Minute kostet, dann ist es aus meiner Sicht irgendwie so, du nimmst einfach zusätzlich Geld in die Hand, um nachher einfach dafür zu sorgen, dass du vielleicht 150 oder 300 Euro nicht nachlassen musst, aber das macht einfach überhaupt keinen Sinn. Wenn du einfach schneller und kulanter auftrittst, wirst du auch weniger Probleme mit Kunden haben und natürlich gibt es immer den einen, der reizt das dann aus, der hat dann plötzlich permanent ein Problem. Dafür gibt es extrem gute Strategien, die kann ich dir auch an anderer Stelle gerne mal verraten, wie du das einfängst, weil es sind nicht viele, aber im Kern funktioniert das eben sehr gut. Und warum wir da jetzt hingekommen sind, ist ja einfach, du bist ursprünglich in deiner Position da wo, im Einsatz, wo du richtig gut bist. Dann musst du irgendwann diese Leute alle an Bord holen, weil sonst machst du ja keine wirklich Wachstumskurve in deinem Unternehmen. Dann ist halt irgendwann der Punkt so, dass ein Teil des Unternehmens schon ohne dich funktioniert, wo du einfach sagst, wunderbar, irgendwie habe ich ein bisschen was geschafft. Und dann bist du halt nur noch im Krisenmanagement-Modus und hüpfst von A nach B, bist permanent in den ganzen Dingen drin, die keiner außer dir regeln kann. Da geht es dann ja auch noch um das ganze Thema, alles, was mit dem Steuerberater besprochen wird. Und dann hast du vielleicht auch noch eine Finanzierung laufen, dann musst du dich mit den Banken austauschen. Dann hast du vielleicht auch noch irgendwelche anderen Sachen da drin, wie vielleicht irgendwelche keine Ahnung, Genossenschaften oder so, die wollen dann auch nochmal was von dir haben. Oder du bist hier mit der Künstlersozialkasse dran, weil du irgendwie einen gewissen Medienanteil in deinem Job hast oder auch nur einzelne Mitarbeiter wie so ein Videograf oder was weiß ich. Das heißt, du bist ja permanent mit irgendeinem Quatsch beschäftigt, der keine Wertschöpfung generiert, der aber gemacht werden muss. Und der eben auch häufig einfach auf deinem Tisch landet, weil du keine Strukturen dafür hast. Du hast noch keinen stellvertretenden Geschäftsführer, du hast noch keine Administrationsstelle geschaffen, die diese ganzen Jobs für dich übernehmen kann. Du bist doch immer mal wieder noch notwendig, um entweder eine Unterschrift zu leisten, irgendwas zu prüfen, zu freizugeben, autorisieren, irgendeine Zahlung einzuschätzen oder. Und dann ist es aber einfach auch so, dass du ja häufig, wenn du so Aufgaben abgibst, immer damit anfängst, erstmal die Sachen abzugeben, die einfach andere auch können. Das heißt, du gibst also zum Beispiel die Umsetzung ab. Du sagst, du machst bitte das Projekt so, du machst bitte das so. Wenn der Kunde das will, machst du das so. Dann fängst du vielleicht an und sagst, pass mal auf, hier zwischendurch muss auch irgendeiner vielleicht mindestens zweimal im Jahr die Reifenwechseltermine für die Kfz-Flotte oder so organisieren. Das hast du früher immer mit deiner Stammwerkstatt gemacht. Jetzt muss das irgendjemand anders machen. Der Prozess ist schnell übergeben, weil den kann jetzt auch jeder sich irgendwie merken und so weiter. Und dann funktioniert das alles. Das heißt, du wirst all die Sachen abgeben. Und jetzt kommen wir zu dem wirklich wichtigsten Punkt. Deshalb jetzt ganz gut aufpassen. Was du nicht abgeben wirst im Normalfall, ist das, was du am allerbesten kannst. Und das ist häufig zum Beispiel in kleineren Strukturen auch, dass der Chef oder die Chefin einfach auch im Unternehmen der beste Verkäufer ist. Deshalb habe ich auch ein Buch geschrieben, warum darfst du in deinem Unternehmen nicht der Top-Verkäufer sein, weil daraus so viele Nachteile resultieren. Das heißt, du musst extrem vorsichtig sein und vielleicht findest du dich jetzt hier an dieser Stelle wieder und denkst, ja, ich bin schon der beste Verkäufer und ich mache auch gerne noch Verkauf und so weiter. Und warum das so dramatisch ist und was das alles für Konsequenzen hat, auch im Hinblick auf Wachstum, im Hinblick auf Profitabilität, im Hinblick auf deinen eigenen Zeitinvest, im Hinblick auf Mitarbeiterentwicklung, im Hinblick aber auch auf Wertschaffung eines Unternehmens und die Möglichkeit, das Unternehmen mal sehr profitabel zu verkaufen. Da habe ich ein ganzes Buch zu geschrieben, das kannst du dir entsprechend über meine Webseite bestellen. Aber tatsächlich ist es eben so, ich will dich dafür sensibilisieren, dass du häufig die Fähigkeit, die du selber am besten kannst, nicht abgibst. Weil du einfach denkst, warum soll ich die abgeben? Wenn ich die mache, dann habe ich einfach wahnsinnig gute Ergebnisse. Bis ich jemand anderes auf mein Level gebracht habe, wird so viel Zeit vergehen. Wer weiß dann auch, ob der bleibt und dann fange ich wieder von vorne an und so weiter. Und deshalb machst du das gerade selber. Aber lass uns das einfach mal durchspielen, wie das tatsächlich in der Regel aussieht. Es ist in vielen mittelständischen Unternehmen so, dass der Chef der beste Verkäufer ist. Das liegt einfach daran, dass er gar nicht unbedingt ein richtiges Verkaufstalent ist, aber er steckt am tiefsten in der Materie drin. Er hat einfach die höchsten Erfahrungswerte über alles. Er ist einfach auch aufgrund der Tatsache, dass er Geschäftsführer oder Geschäftsführerin ist, beim Kunden im Gespräch immer gut positioniert und bekommt deshalb auch automatisch mehr Redezeit. Er hat eine höhere Fähigkeit, Menschen zu überzeugen. Er tritt souveräner auf. Er ist der höchste Repräsentant eines Unternehmens. Deshalb sagen Kunden dann auch, naja gut, komm, wenn er mir das verspricht, wird das schon irgendwie funktionieren. Da habe ich einfach nochmal einen extra Löffel Vertrauen sozusagen, ne, und bin bereit, dem da einen Vertrauensvorschuss zu geben. Aber jetzt ist es eben so, du kannst das alles und du hast halt auch die meisten Gespräche in deinem Business-Kontext über all die Jahre geführt im Vergleich zu all deinen Kollegen. Deshalb funktioniert das auch gut. Du weißt auch genau, wie man einen Gesprächspartner abholen muss, gerade auch wenn auf Kundenseite mehrere Leute am Gespräch teilnehmen. Du weißt auch, wie man mit kritischen Fragen umgeht. Das macht dir zwar keinen Spaß, aber vom Prinzip her weißt du schon, wie es geht, bringt dich nicht aus der Ruhe und gefährdet auch nicht automatisch deine Aufträge. Aber die Schwierigkeit, die du eben auch lösen musst, ist folgendes. Du hast einfach nicht die Zeit, den ganzen Tag deine Kernkompetenz auszuspielen. Und das ist das ganz große Problem. Ja, es mag sein, dass du die absolut beste Person für diesen Job bist. Das Problem ist aber, weil du dich parallel um all diese eskalierten Fälle kümmern musst, weil du parallel noch ein bisschen neues Personal suchst, weil du vielleicht mit vorhandenem Personal auch mal Mitarbeitergespräche führen müsstest, weil du eben auch diese Sachen für Steuerberater und sonstige Sachen machst, fehlt dir einfach die Zeit, Vertrieb zu machen. Und zwar Vertrieb auch in einer Art und Weise zu machen, was Kontinuität bedeutet. Du bist vielleicht gar nicht auf LinkedIn aktiv, obwohl das die größte Business-Plattform der Welt ist. Du hast keine Möglichkeiten zeitlich, um dir irgendwie online eine gewisse Reputation aufzubauen. Du schreibst keine Bestandskunden aktiv an und sammelst Bewertungen ein, weil du weißt, dass das neuen Leuten, die sich für eine Zusammenarbeit interessieren, eventuell helfen könnte, sich schneller für dich zu entscheiden. Du setzt dich nicht mal mit dem Kunden hin und machst mal ein Testimonial-Video. Und so weiter, weil du einfach die ganze Zeit mit diesen ganzen anderen Sachen, die einfach nichts mit dem Thema zum Beispiel Verkauf zu tun haben, beschäftigt bist. Weil die halt gemacht werden müssen und deine Unternehmensstruktur das so vorsieht. Und du feierst dich auch, weil du tatsächlich denkst, wenn ich aber zum Kunden gehe, ich habe eine Abschlussquote von 90%, da wäre es einfach dumm und gefährlich, wenn ich da einen Mitarbeiter hinschicke, der vielleicht nur 75% erreicht. Ich glaube aber, es würde viel mehr Sinn machen, beispielsweise wenn du 90% hast, ein oder zwei Mitarbeiter aufzubauen, die zum Beispiel eine Abschlussquote von 75% haben. Weil stell dir mal vor, die hätten keine konkurrierenden Aufgaben und die würden einfach von Montag bis Freitag und dann halt 4 Wochen am Stück, wenn sie keinen Urlaub haben, einfach nonstop Vertrieb machen. Die könnten permanent eine wahnsinnig hohe Schlagzahl aufbauen. Die könnten richtig gut mit Leuten Beziehungen aufbauen. Die könnten einen Follow-up-Prozess aufsetzen, der auch wirklich systematisiert läuft, wo sie sagen, den rufe ich in 3 Tagen wieder an und zwar um 11 Uhr. Die haben nicht dann um 11 Uhr plötzlich einen anderen Termin, weil irgendwas wieder in der Firma kritisch geworden ist. Und dadurch kriegst du einfach mehr Struktur in diesen ganzen Verkaufsprozess rein. Und einfach dadurch, dass du die Schlagzahl erhöhst, wirst du automatisch mehr Ergebnis haben. Unterm Strich ist es ja so, du kannst, um Vertriebserfolge zu erzielen, kannst du ja im Prinzip den Einsatz, also die Schlagzahl, zum Beispiel die Anzahl der Telefonate, die Anzahl der E-Mails, die Anzahl der persönlichen Gespräche auf irgendwelchen Networking-Veranstaltungen so steuern. Und du kannst natürlich die Qualität beeinflussen. Wenn du zum Beispiel auf ein Verkaufstraining oder sonstige Sachen gehst, dann ist es einfach so, dass du im Normalfall lernst, dich besser zu präsentieren, besser zu formulieren, schneller zum Punkt zu kommen, eine höhere Verkaufsverbindlichkeit ins Gespräch einfließen zu lassen und so weiter. Das heißt, du hast die Stellschraube Qualität und Schlagzahl. Aber tatsächlich ist es so, selbst mit einer mittleren Qualität und einer sehr hohen Schlagzahl wirst du ein sehr gutes Ergebnis erreichen können. Ja, du schaffst es nicht, mit jedem Kunden einen Deal zu machen, aber wenn du keine konkurrierenden Aufträge hast, dann wirst du, und Aufgaben hast, dann wirst du einfach unterm Strich heraus eine ganze Menge Deals ja machen, einfach weil du kontinuierlich am Ball bleibst. Und wenn du das aber richtig gut drauf hast und wenn du das über Jahre gemacht hast und wenn du auch immer mal wieder Verkaufsgespräche führst, dann passiert ja häufig Folgendes. Du kommst morgens in die Firma, 7:30, 8, keine Ahnung, bist du dann da, dann guckst du erstmal in dein E-Mail-Postfach, dann guckst du erstmal, was sonst so vielleicht an Post reingekommen ist, dann kommen die ersten Mitarbeiter und haben irgendwelche Fragen, dann ist vielleicht auch noch irgendwas anderes Ungeplantes passiert, weil wieder irgendjemand angerufen hat, dann ist aber ruckzuck auch schon mal wieder 16 Uhr, 16.15 Uhr und dann fangen auch die ersten Mitarbeiter schon an, so irgendwie zusammenzupacken und jetzt sich Richtung Heimat auf den Weg zu machen. Und dann denkst du, ja, jetzt habe ich ja eigentlich so erstmal für heute alles durch. Jetzt könnte ich ja eigentlich nochmal jemanden anrufen und irgendwas verkaufen. Das Problem ist, du rufst dann irgendjemanden an, der ist aber gerade nicht erreichbar. Ja, und dann hast du halt heute nichts verkauft und am nächsten Tag geht das Spiel wieder von vorne los. Das heißt, du wirst einfach, wenn du deine Kernkompetenz zum Beispiel im Vertrieb siehst als Chef, wirst du zu wenig Zeit haben, um aktiv Vertrieb zu machen. Du bist halt schlecht strukturiert, deine allgemeine Verkaufszeit ist einfach zu gering und das ist einfach ein ganz großer Fehler. Deshalb würde ich dir eben empfehlen wollen, dass du mal kritisch hinterfragst, wo bist du eigentlich besser als alle anderen und dass du wirklich darauf achtest, dass du genau diese Fähigkeit abgibst. Weil tatsächlich ist es so, du wirst dich zu lange an diese Fähigkeit klammern und die wird auch keiner dir abnehmen wollen, weil alle anderen im Unternehmen auch sagen, das kann er einfach am besten. Das wäre ja dumm, das zu übernehmen, weil wir werden niemals auf seinem Level performen. Aber dein Level muss ja auch an der Schlagzahl gemessen werden. Und wenn die einfach zu gering ist, glaube ich einfach, dass einer, der ein bisschen weniger Talent hat und ein bisschen weniger, Erfolg bei der Abschlussquote, aber dafür einfach eine höhere Schlagzahl, wird dein Unternehmen trotzdem weiter nach vorne bringen. Und von daher versuch frühzeitig diesen Prozess irgendwie aufzuweichen, dass du vielleicht immer noch die großen Gespräche, wo es um richtig viel Geld geht, selber führst, aber dass du vielleicht die ganze Akquise, die ganze Neukundengewinnung, die ganze vielleicht Teasergespräche, wo du einfach mal eine kalte Audience erstmal bespielen willst und so weiter, dass du die vielleicht erstmal im ersten Schritt auslagerst, um darüber einfach auch ein gewisses Grundrauschen im Vertrieb herzustellen. Und dann müssen wir natürlich darüber nachdenken, wie muss man Vertriebler strukturieren, dann musst du darüber nachdenken, wie sieht ein Original und ein richtig guter Plan aus, wann sollten die Vertrieb machen, was sind die besten Zeiten, was ist die beste Länge, was sind die besten Methoden und so weiter. Das muss man dann alles mal im Detail ausarbeiten, weil wenn du das den Leuten überlässt, ist das halt Käse. Denn tatsächlich ist es so, es gibt da genug Untersuchungen zu. Mal ganz grob gerundet ist es so, dass die meisten Verkäufer nur 21% ihrer Zeit wirklich mit Kunden verbringen und den ganzen Rest mit irgendwelchen Verwaltungsaufgaben. Und das muss man halt einfach reduzieren. Da muss man dann, wenn man eine etwas größere Struktur hat, auch darüber nachdenken, wie mache ich das Zusammenspiel zwischen Außendienst und Innendienst. Da muss man dann auch Strategien festlegen, wann macht ein Vor-Ort-Termin Sinn, wann ist ein Videocall besser geeignet, wann ist eine Kombination gut, dann musst du da natürlich auch Skills aufbauen, wie gehe ich jetzt mit Gesprächsrunden um, wo mehrere Leute auf Kundenseite sitzen und wie gehe ich damit um, wenn ich das alleine mache. Dann musst du dir aber auch überlegen, wie kann ich die Performance im Termin optimieren. Ist es wirklich sinnvoll, dass du immer erst deine eigene Firma vorstellst und dann erst mit dem Kunden sprichst oder solltest du die eigene Vorstellung einfach überspringen? Da gibt es so viele Fragestellungen, über die man sich noch Gedanken machen muss. Aber alles beginnt ja damit, dass du selber mal diesen Prozess in andere Hände gibst. Und das wird dir persönlich sehr, sehr schwer fallen. Ich würde dir deshalb also wirklich, wirklich, wirklich ans Herz legen wollen. Überleg mal, was kannst du besser als alles andere? Und was wäre, wenn du das einfach mal ein paar Monate nicht mehr machen würdest? Und dann wirst du merken, das löst Probleme aus. Und dann wirst du aber auch feststellen, so kompliziert kann es gar nicht sein, dich da ersetzbar zu machen. Setz dir da einfach mal jetzt ein paar, ja, setz dich mal hin, mach dir mal ein paar Gedanken dazu, wie du das angehen könntest. Wenn du Fragen dazu hast, können wir da gerne mal drüber sprechen. Aber tatsächlich ist es so, das musst du angehen. Ich möchte dich hier deshalb einfach nur sensibilisieren. Wenn du tiefer in das ganze Thema einsteigen möchtest, geh auf meine Webseite, hol dir das Buch Warum darfst du nicht der Top-Verkäufer in deinem Unternehmen sein? Da findest du nochmal viele, viele, viele Hinweise, wo du wahrscheinlich beim Lesen immer wieder denken wirst, ja, hat er recht, ja, doch, hat er recht, hat er doch, echt. Weil am Ende ist es ja so, ich sage das ja nicht, um dich zu ärgern, das sind ja alles Erfahrungswerte und ich habe das ja früher auch falsch gemacht. Ich habe ja viel von dem, was ich heute besser weiß, einfach früher falsch gemacht und sehe das heute aus einem anderen Blickwinkel, habe es dann geändert, festgestellt, der neue Weg ist viel besser als der alte und ich möchte dich ja einfach, je nachdem, wo du jetzt in deiner unternehmerischen Reise bist, einfach abholen und dafür sensibilisieren. Es ist ja nie zu spät, den Kurs zu wechseln. Ich hoffe, dass es dir irgendwie gelingt. Ich hoffe, dass du vor allen Dingen auch die Notwendigkeit erkennst. Ich hoffe, dass du an der einen oder anderen Stelle hier in dieser Folge gedacht hast, ja, ich glaube, das ist bei uns noch nicht so ganz ideal aufgestellt. Lass mich wissen, was dir besonders gut gefallen hat. Schreib es gerne in die Kommentare. Ich freue mich über eine gute Bewertung und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Dein Philipp.